ARD.
Wie läuft denn unsere Ehe gerade so?
Naja, wir sind ja sowieso im Honeymoon, also. Also das wäre ja nur komisch, ja, hier zweite Mal, na, da werden wir uns doch nur hier weiterentwickeln.
Ja, manchmal ist ja so ein Aufwachen, so ein, oh Gott, hattest du das auch schon?
Nö.
Nee, wirklich nicht?
Na.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
So ist es. Wir sind wieder da. Zweite Folge können wir jetzt schon sagen, Klaus.
Das ist ja schon fast Tradition.
Wir sind schon mitten in der Reihe.
Na, ist ja toll. Ja.
Geht's dir gut?
Mir geht's gut und ich freue mich auch tatsächlich auf unsere neue Folge.
Wir sind ja jetzt hier wieder in Amazon, erleben RBB 88. Ach, wie bist denn du hierher gekommen?
Mit Taxi.
Mit Taxi? Fährst du auch mit den Öffis?
Ja, natürlich, wenn es sich anbietet. Aber ich hatte jetzt noch ein bisschen Gepäck und so und deshalb bin ich lieber ins Taxi gegangen.
Ich fahre ja auch liebend gern S-Bahn. Ich fahre ja immer nach Leipzig freitags zur Sendung, nach Riverboat.
Nach Riverboat ist auch ein guter Ort.
Du, und da fahre ich dann immer mit der S-Bahn gerne zum Bahnhof erstmal. Und wirst du da viel angequatscht?
Unterschiedlich, hängt ein bisschen von den Tageszeiten ab und natürlich von dem Publikum. Also viele kennen mich ja jetzt auch nicht mehr, bin ja jetzt seit 10 Jahren raus. Aber ab und zu werde ich dann doch schon nochmal angesprochen.
Findest du, dass dich viele nicht mehr kennen? Wenn ich mit dir unterwegs bin, dann wirst du dauernd angequatscht von allen Seiten und jeden Alters vor allem.
Ja, wie gesagt, unterschiedlich, aber das ist dann auch so normal.
Für dich ist es normal. Guck mal, ich war auch dabei, da muss es Autogramme geben sogar.
Ach was, die meisten machen ja die Leute heute Selfies und nicht mehr Autogramme.
Heutzutage. Ja, Jan, ist das so, ja.
Hat sich erinnert. Also ich weiß noch, ich habe viele Autogramme unterschrieben in meinem Leben, aber jetzt so wollen sie eher natürlich ein Selfie machen.
Fehlt dir so ein bisschen dein Gesangsöl?
Nee. Vielleicht. Manchmal mal merken, wie sich das entwickelt.
Wenn ihr in der ersten Folge noch nicht dabei gewesen seid, macht das gar nichts. Sie könnt ihr entweder zum Beispiel in der ARD-Audiothek natürlich euch noch abrufen, aber wenn ihr keine Lust drauf habt, dann erzähle ich euch, da hat Klaus tatsächlich mit so einem Spray ganz professionell hantiert, bevor die Sendung losging, die Folge losging.
Guck, ich bin Sängeröl, nicht jetzt Sangsöl, Sängeröl.
Macht die Stimme
Geheimtipp.
Ölig. Geheimtipp. Mein Lieber, worüber wollen wir heute reden? Zum Beispiel böte sich ja an über den Mauerfall, 35 Jahre.
Ne? Ja, 35 Jahre ist es jetzt schon her, man glaubt es kaum. Und ich finde ja immer, wenn man über das Thema redet, sollte man sich auf jeden Fall erinnern an den 9. November und den 10. November, wie glücklich wir alle waren und wie sich ganz fremde Menschen in den Armen gelegen haben, die dann zum Kudamm gegangen sind oder sonst wohin und haben eine Flasche Sekt mitgenommen und gemeinsam getrunken. Dieses Glücksgefühl, also das kommt bei mir immer wieder hoch, wenn ich an den Moment denke. Und ich finde, dann sind alle anderen Themen und Probleme, die wir heute natürlich noch haben, 35 Jahre später, die relativieren sich doch ziemlich stark.
Lass uns mal noch ein bisschen im Glücksgefühl rumschwelgen. Wo warst denn du da?
Ich war zu Hause. Wir hatten Besuch aus der DDR und die Damen habe ich dann abgesetzt, mit in meine Wohnung gegangen und ja, auf einmal geht's Telefon, Nachbar ruft an, Klaus, mach mal den Fernseher an. Die Mauer fällt. Da habe ich gesagt, willst du mich verscheißeln? Kann doch gar nicht sein. Was soll's machen? Fernseher an? Und war dann gebannt, was sich da tatsächlich alles abspielte. Ich bin da nicht sofort losgegangen, sondern das startete bei mir dann am Freitag.
Wieso hattest denn du eigentlich Besuch aus der DDR?
Na, Rentnerin.
Ach so, okay. Sorry. Und hast du die dann sofort erreicht auch noch?
Nee, wir haben dann erstmal am nächsten Morgen habe ich gesagt, könnte sein, dass deine Kinder jetzt kommen. Da habe ich gesagt, das geht doch gar nicht, die dürfen doch gar nicht kommen. Ne? So eine Situation war das, war für alle eigentlich doch sehr überraschend.
Der Tagesspiegel hat mit dir ein Interview gemacht. Die wollen beobachtet haben, dass du 2014 bei einem Jubiläum, da hast du eine Rede gehalten, sichtlich gerührt zurück auf deinen Platz gegangen bist und auch Tränen in den Augen hattest.
Mhm.
Was war das für eine Rührung damals?
Ja, sich tatsächlich bewusst zu machen, was das für uns in Deutschland und aber auch für die ganze Welt bedeutet hat. Eine friedliche Revolution. Ich hätte nicht geglaubt, dass in meinem Leben ich das noch erleben würde. Ja, für mich war das abgehakt irgendwie. Nicht schön, belastend, aber Normalität mittlerweile. Und ich hätte nicht geglaubt, dass durch die Bürgerrechtsbewegung in der DDR, es waren ja nicht kluge Staatschefs oder so, die das ausgehandelt haben und erreicht haben.
Das waren kluge Bürger.
Das waren mutige Bürgerinnen und Bürger vor allen Dingen. Ja. Weil die wussten ja nicht, wie das ausgeht. Das hätte auch ganz böse enden können. Und es war aber auch ja ein Glücksumstand, dass auch von der staatlichen Seite Gott sei Dank nicht einer da die Nerven verloren hat und da geschossen hat oder so. Und dass natürlich damals die Sowjetunion auch mit Gorbatschow sich da konstruktiv verhalten hat. Sonst hätte das ja so nicht klappen können. Aber das ist in der Geschichte ja auch in so einem Meier-Vorgang.
Friedliche Revolution, toll. Ja. Also ich habe auch ganz viele Biografien jetzt natürlich im Laufe meiner ganzen Riverboat-Jahre alleine schon gehört. Also ich bin ja im Westen geboren. Also vielen Ostlern ist klar, dass ich aus dem Westen bin. Aber ganz viele Westler denken, ich sei aus dem Osten. Das kann wahrscheinlich
ist ein
an Berlin.
Kompliment. Ist
ein absolut,
Kompliment.
Ich habe es auch immer so stehen lassen. Also muss dir ehrlich sagen, bin ich so lange, also fast 30 Jahre ja, beim MDR auch. Und da schlägt mein Herz schon aufgrund meiner Erfahrung vieler Biografien schon sehr auch für all diejenigen, die von diesen Brüchen in ihrem Leben auch sprechen, deren Unzufriedenheit ich durchaus auch nachvollziehen kann.
Ja, das muss man immer sich klar machen. Das sind ja, sagen wir mal so, Menschen, die damals um die 50 waren. Die konnten ja nicht wieder neu anfangen. Die konnten ja nicht irgendwo sagen, jetzt gehe ich nochmal studieren oder hole das nach, was ich nicht machen durfte oder machen konnte. Die ihren Job verloren haben. Und die natürlich auch noch in die Hände gefallen sind von den Geschäftemachern. Meistens aus dem Westen, aber es gab auch welche aus dem Osten, die da die Situation ausgenutzt haben, dass die enttäuscht sind und gesagt haben, da ist mir der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Das kann man alles verstehen. Auf der anderen Seite, man darf aber auch die Vergangenheit nicht verklären. Also alles war natürlich auch nicht gut in der DDR und Stasi-Mitarbeiter waren überall. Also so, weil oft wird dann gesagt, ja, es war eine Solidargemeinschaft und wir hatten nichts, aber wir hatten unsere Freude und so. Das kann man alles nachvollziehen, aber man muss es natürlich auch gerade nach so einer langen Zeit auch einordnen. Es war ein System, es war ein menschenverachtendes System und dass das überwunden werden konnte durch eben die Bürgerrechtler, Menschen, die auf die Straße gegangen sind, erst wenige und dann sehr viele, das ist eben einfach einmalig.
Aber wir beide können da gar nicht eigentlich richtig mitreden, ne? Weil wir haben es nicht erlebt, wie es ist, wenn wir dann auf einmal in ein anderes Staatssystem mit integriert werden und uns dann an deren Maßstäbe auch messen lassen müssen. Hier, guck mal, Theresa, Theresa, hörst du uns? Klar hörst du uns, unsere Redakteurin.
Na, aber hallo.
Du bist ein bisschen jünger als Klaus und ich. Wie alt bist du? 36, ne? Ja.
Richtig.
Also du bist im Osten geboren, hast aber nun ja relativ wenig davon mitbekommen. Aber deine Eltern sind haben da auch ihre eigene Erfahrung gemacht, ne?
Ja, klar. Also die sind halt eben im Osten groß geworden, damit aufgewachsen. Und die haben natürlich auch so ihre Erfahrung dann gemacht, so mit der Einheit oder der Wende. Also meine Eltern zum Beispiel sind Psychotherapeuten. Und wenn man so will, hatten die es sogar noch ganz gut, weil die Anerkennung des Berufs relativ einfach gelaufen ist. Aber trotzdem war das ja bei vielen Menschen so, dass sie, ich sag mal, sich erstmal so einen Stempel aus dem Westen abholen mussten. Du darfst jetzt auch in deinem Beruf hier weiterarbeiten. Bei uns. Und so ähnlich war das da eben auch. Und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich für viele Ostler sozusagen nicht so eine schöne Erfahrung gewesen, dass man erstmal nochmal so einen Daumen aus dem Westen bekommen musste, dass man in seinem Beruf weiterarbeiten darf. Mhm. Also wenn es dann geklappt hat.
Naja, ich kann mich auch noch erinnern, Anfang 1990, Volkskammerwahlkampf, ich habe da geholfen, die SPD da in Brandenburg im Süden von Berlin da auch mit aufzubauen, zu helfen. Und bei den politischen Diskussionen war ein Phänomen, also die Menschen waren absolut aufmerksam, haben auch mitgeschrieben, haben sich alles angehört und waren guten Glaubens. Aber es gab auch eine ganze Reihe von Menschen, die noch gedacht haben, es gibt einen dritten Weg. Also dass das, was in der DDR vielleicht gut war und das, was in der BRD gut war, zusammenzubringen in eine eigene Verfassung. Das war allerdings von Anfang an dann auch zum Scheitern verurteilt und das ging ja dann auch ziemlich rasant. Und ja, jetzt haben wir es. Und ich habe mich ja auch gewundert, dass die Menschen damals ja auch dann CDU gewählt haben und nicht die SPD. Ja, da war aber auch Oskar Lafontaine und der dann da also auch anders als Kohl nicht diesen Optimismus verbreitet.
Hätte denn die SPD das auch so schnell gewollt, die Wiedervereinigung?
Naja, wir waren ja damals, Oskar Lafontaine hat das wirtschaftlich anders gesehen, der hat das gedacht, das geht alles langsamer, nur es war ja faktisch, ja, die Menschen hatten ja, sollten die noch weiter mit ihrer Ostmark da sein, ja, die hätten sich dann an den Geschäften in Westberlin da die Nasen platt gedrückt und hätten nicht einkaufen können, also auch die Währungseinheit, die musste kommen, sonst wäre es nochmal ganz problematisch geworden, also da war dann natürlich dann auch eine Dynamik da.
Ich kann mich erinnern, es war doch Walter Momper, war das doch, ne? Der gesagt hat, Berlin und freu dich oder freut euch.
Ja, Walter Momper
mit seinem roten Schal.
Hatte mit dem roten Schal, das wird auch unvergesslich sein,
ja.
Wie er in dieser Zeit da die Geschicke Westberlins geleitet hat und mit dem Maggi-Senat auch zusammengearbeitet hat, Tino Schwirziner in Ostberlin. Ja, das war eine Herausforderung. Und Berlin war ja der einzige Ort in Deutschland, wo Ost und West von Anfang an zusammenkommen mussten. In Bayern waren immer noch die Bayern, in Sachsen waren immer noch die Sachsen. Ja, aber in Berlin war alles. Auf einmal waren die Wasserbetriebe, das war ein Betrieb. Die BVG war ein Betrieb und so weiter. Und die mussten ja sofort zusammenleben und arbeiten.
Katrin Krabbel, Sprinterin, hat mir mal erzählt, als Letzte stand sie auf einem Siegertreppchen mit einem DDR-Trikot. Und dann direkt danach in Tokio stand sie auf dem Treppchen und hörte die BRD-Nationalhymne. So, und sie sagt, das war ganz komisch für sie, weil sie ja mit der DDR-Hymne aufgewachsen ist. Mit der hat sie politisch überhaupt nichts so verbunden. Aber für sie war das so konditioniert. Ich stehe auf dem Treppchen und als Belohnung kriege ich die Hymne. So, und dann hat die Katrin, als sie dann in Tokio zum ersten Mal die gesamtdeutsche, die BRD-Hymne hörte, gesagt, irgendwie fühle ich das noch nicht. Und dann ist die wirklich von der Presse, also fast nicht zerstört, aber doch ganz schön kritisiert worden. Mhm. Und das, glaube ich, würde heute auch anders sein, oder? Heute würde man vielleicht auch ein bisschen langsamer mit allen Veränderungsprozessen umgehen. Also gerade mit dem Wissen, dass das ja, der Mensch muss ja hinterherkommen.
Ja, aber solche revolutionären Situationen, die sind eben auch einmalig. Und manchmal braucht man auch dieses Tempo. Also wenn dann erstmal alle Bedenkenträger kommen und alles abgewogen wird, was ist Vorteil, was ist Nachteil, und dann zieht sich das ja ewig hin. Wir wissen ja, wie wir heute bei großen Infrastrukturentscheidungen, wie jahrelange Prozesse das braucht, um das überhaupt fertig zu kriegen. Also manches muss auch ganz schnell gehen. Ja, so natürlich wäre es besser gewesen, wenn das mehr auf Augenhöhe passiert wäre. Das war natürlich.
Genau, das war vor allem, glaube ich.
Das war natürlich doch sehr dominierend.
Ja.
Das kann man überhaupt nicht leugnen.
Also deshalb, weißt du, ich empfinde mich auch so manchmal so ein bisschen wie so eine Übersetzerin. Also aus dem Westen kommend, im Osten arbeitend und beide Geschichten hörend.
Ja, zuhören, miteinander zuhören, sprechen, genau. Ist auch ganz wichtig.
Weil ich merke es dann auch, wenn dann Leute aus Bayern kommen, die dann da bei uns sitzen. Ich weiß gar nicht, wer war da schon mal wirklich im Osten? Also wer ist da wirklich schon mal, wer hat da schon mal Urlaub gemacht? Oder ist da schon mal übers Wochenende in Spreewald gefahren oder wo auch immer? Das das würde ich mir schon wünschen, dass da so ein bisschen auch das Interesse auch da in die Richtung mehr ist. Wer waren denn eigentlich die Damen, die bei dir zu Besuch waren, die dich besucht haben?
Das waren
privat?
Ja,
Familie?
War privat, ja.
Also genau. Hast Familie im Osten gehabt? Warst du da ab und an?
Ich war auch da ab und an. Ja, nee, ich war ja, also als Westberliner warst du ja immer konfrontiert. Ich bin auch ins Theater gegangen, ans Berliner Theater mit der Schule schon. Hat einen Deutschlehrer, der das gemacht hat mit uns. Und also ich habe relativ viel Kontakt gehabt. Aber trotzdem ist ja was anderes, da hinzufahren und wieder wegzugehen oder ob du ständig lebst.
Ich war damals mit meinem Fahrlehrer gerade unterwegs, als die Mauer fiel, als die Nachricht kam.
Hab da eine neue Strecke denn gewählt?
mit dem habe ich mich auch eine kurze Zeit verwählt. Aber das ist sehr
wichtig. Ach so.
Schön war es.
Aha.
Ja, ja.
Und ich habe.
Ja, naja, das war halt damals, dass man da mal auch neben dem Autofahren auch andere Sachen noch.
Ach, tatsächlich. Aha. Naja, wir wollen nicht ins Detail gehen.
Ich habe damals Abi gemacht und habe in Tegel in einer Markthalle Obst und Gemüse mitverkauft, samstags, und mir so als Job ein bisschen da was nebenbei verdient. Und das war so. Wirklich, ich glaube, ich habe den in den wirtschaftlichen Ruin getrieben eine Zeit lang, weil wir hatten alle so das Bedürfnis, alles zu teilen, alles. Und wie du vorhin gesagt hast, diese Euphorie war einfach so groß, das Glück war einfach so groß. Und es war so unvorstellbar, dass das so lange gebraucht hat. Oder man konnte sich auch andererseits natürlich nie vorstellen, dass es überhaupt irgendwann mal so sein wird, dass alles offen ist und dass wir alle eins sind. Und ich wünschte mir auch manchmal nicht nur die Erinnerung, sondern auch diese diese Motivation nochmal zurück, dass wir doch wissen, wir schaffen es auch nur zusammen.
Ja, es gibt andere Länder wie Korea beispielsweise, die kamen dann auch und erkundigten sich, wie geht das eigentlich? Nun sind die politischen Verhältnisse in Korea leider noch nicht so, dass das ein Land wieder wird, aber die haben natürlich auch große Befürchtungen, dass sie dann ökonomisch ja den Nordteil praktisch unterstützen müssen. Das war ja hier Gott sei Dank der Fall, dass hier auch die wirtschaftlichen Verhältnisse ja so waren, dass dieser Transfer auch passieren konnte. Andere Länder aus Mittel- und Osteuropa, die mussten das ja alleine stemmen. Und das hat dann natürlich dann auch länger gedauert.
Es wird schön, sich mit einem Politiker zu unterhalten. Da kommt schon, wollen wir ein bisschen klatschen, Tratsch?
Na, auf jeden Fall.
Wir könnten auch ganz leicht darüber gehen, weil ich meine, es ist ja jetzt eine Ehe, die wir geschlossen haben, die noch ordentlich rüttelt, die noch. Aber wir bestehen und wir ziehen das durch. Aber es gibt ja viele Promi-Ehen. Ich glaube, da kennst du dich auch drin aus, weil ich habe ja von dir gelernt, deine Mitschüler haben dich damals schon in der Schule die Berliner Morgenpost genannt. Mhm. Es gibt Promi-Ehen, die in die Geschichte eingegangen sind. Pass auf, und zwar, ich liebe das ja, weil dann wissen wir alle, ach, guck mal, unter jedem Dach ein Ach. Guck mal, die haben es auch nicht leichter oder die haben es auch nicht hingekriegt.
Ja, also sind alles Menschen, also ich meine, ob Promi oder nicht Promi.
Jeff Bezos zum Beispiel, Amazon, der ist nach
fünf... Ja, du gehst ja gleich ganz nach oben.
Ich will ja mit dir über die reden, die wirklich in die Geschichte eingegangen sind. Der ist nach 25 Jahren haben die sich getrennt. Schätz mal, wie viel der seiner Frau gegeben hat.
Na, also, Milliarden natürlich, weil er also auch Milliarden hat.
Wie viel?
Weiß ich nicht
genau. Gib mal eine Schätzung ab, komm.
Vielleicht 50 oder sowas?
Boah, nee, es waren 38,3 Millionen.
Na, also ist doch fast so.
Aber er ist immer noch der reichste Mann der Welt. Und seine Frau ist damit direkt als drittreichste Frau der Welt aufgestiegen.
Na ja, gut, das ist nach den Gesetzen denn so. Und wenn sie keinen Vertrag hatten, dann muss er ihm zahlen. Aber ich glaube, das ist ihm nicht schwer gefallen. Ich glaube, die haben immer noch ein gutes Verhältnis. Also es war jetzt ja nicht so ein Rosenkrieg da bei den beiden. Insofern, Mensch, wenn du so viel Geld hast, da kannst du ja auch teilen.
Ja.
Oder?
Macht er ja auch anscheinend.
Na, siehst du.
Britney Spears hat auch viel Kohle, nicht ganz so viel, aber dafür hatte sie viel, viel weniger Ehedauer. Das ist die kürzeste Ehe. Britney Spears, schätze mal, wie lange?
4 Wochen.
55 Stunden.
55 Stunden, das ist natürlich heftig, ja. Also, naja, darum prüfe, wer sich ewig findet, ne? Wer da vielleicht mal einen Hinweis.
Johnny Depp und Amber Heard, hast du dich dafür interessiert? Das war ja eine absurde Schlammschlacht.
Was war da? Warum haben die sich gekloppt?
Warum? Aber die haben sich wirklich gekloppt. Warum die sich gekloppt haben, habe ich jetzt auch vergessen, weil das bleibt auch nicht hängen. Was hängen blieb, war, dass das so öffentlich dann auch.
Ja, gut, aber das ist ja genau das Problem bei den sogenannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Das ist denn alles öffentlich? Da gucken wir alle hin. Manchmal mit Schadenfreude, manchmal mit Verzweiflung, manchmal mit Entsetzen, aber naja, möchte man nicht drin stecken.
Ich habe mal in der U-Bahn gesessen, ich weiß nicht mehr, welche Linie es war, aber ich habe gerade eine Stulle gegessen, das weiß ich noch. Da gibt es doch oben die Monitore und da gibt es dann immer Werbung und ein paar News aus der Stadt, aus Berlin. Und dann habe ich da unter anderem ein Foto von mir gesehen, dass ich mich gerade getrennt hätte. Ja. Und da ist mir die Stulle aus dem Gesicht gekippt.
Was denn war?
Ja, das stimmte schon.
Ach so, aber das war
ich
also keine Fake News.
Wen interessiert denn, mit wem ich oder ob ich oder das ich? Und zum anderen, also ich gehöre, glaube ich, zu den Leuten, die das gar nicht so unbedingt öffentlich machen wollen. Also
naja, heute haben wir ja was über den Fahrschullehrer erfahren.
Ach so,
also
kommt
nicht
das
so.
Ja,
ja, also ich meine ein bisschen, ja.
Ja, das stimmt schon.
Mhm. Und da will man natürlich noch mehr wissen.
Ja, das stimmt.
Aber ich finde es richtig, dass man sein Privatleben aus der Öffentlichkeit raushält, soweit das geht. Ist heute nicht mehr ganz so leicht, aber es gibt Beispiele, die schaffen das und andere, die wundern sich nachher, dass sie dann durch den Kakao gezogen werden.
Wie war das mit Jörn und dir damals? Habt ihr euch da abgesprochen, wie weit ihr in die Öffentlichkeit geht?
Wir haben das natürlich abgesprochen, aber was auf uns zukommt, das wusstest du ja vorher auch nicht. Also das ist dann schon so ein Sturm, der kommt und da muss man da auch vorsichtig sein. Und es war mit Jörn auch am Anfang so eine Diskussion, weil der dachte, weißt du nicht, das, also traust du mir nicht zu, solche Interviews zu führen? Und so sagt, nee, ich trau dir alle zu, aber nicht die Heimtücke, die es da teilweise gibt. Und da läufst du rein und merkst es gar nicht.
Wart ihr da schon verheiratet?
Nee, wir waren ja sowieso nicht verheiratet.
Ich dachte, ihr wart verheiratet.
Nein,
für mich
wir, wir lebten zusammen, aber 27 Jahre.
Okay, wilde Ehe kann man das ja dann auch. Aber warum hast du nicht geheiratet?
Ja, ergab sich nicht. Also das war auch nicht die Entscheidung jetzt. Nee, aber das war am Anfang sehr schwer, ja, so gerade für den Partner. Also mein Mann selber ist ja gewohnt, dann in der Öffentlichkeit zu sein. Und da hat er dann auch mal so 2, 3 Erfahrungen gemacht, die ihn dann also auch ein bisschen klüger gemacht haben.
Mit Presse.
Aber sonst haben wir versucht, unser Privatleben wirklich abzuschotten. Das hat auch weitestgehend geklappt. Und manchmal mussten wir dann mit einem Anwalt vorgehen. Das hat dann auch ganz gut geklappt.
Letztens habe ich zum Beispiel über mich gelesen, die hübsche Moderatorin ist überzeugter Single. Das finde ich gemein. Das bin ich nicht. Ich bin kein überzeugter Single. Das ist falsch. Das ist auch nicht recherchiert. Ich bin halt ein Single, ja. Also ich bin gerade ohne Beziehung. Aber selbst das kann mich schon so ein bisschen ärgern, oder nicht ärgern, also es war jetzt zu viel. Aber was war bei dir, was hat dich am meisten, was war so eine Schlagzeile, wo du da hast, die trifft mich auch gerade?
Naja, ich finde ja, man, also wenn irgendwas drinsteht, was auch zutrifft, ja, dann kann ich ja mir auch sagen, naja, trifft wenigstens zu. Aber das Schlimme ist, wenn so irgendwelche Fake News sind, was überhaupt nicht stimmt und was man, ein bisschen Recherche, man hätte anders rauskriegen können. Aber dann wäre die Schlagzeile weg gewesen. So. Ich will es jetzt nicht im Detail sagen, da müsste ich auch lange noch wieder nachdenken, habe ich auch schon wieder verdrängt. Aber das hat mich dann auch geärgert, ja, so, obwohl ich hatte ja, mich auch mit Presse abgefunden. Das gehört dann zum Leben dazu, aber manchmal ist es schon sehr unerfreulich.
Aber hängt es dir noch ein bisschen in den Klamotten oder hast du das komplett abgeschüttelt?
Ja, na jetzt ja sowieso. Jetzt bin ich auch nicht mehr so interessant. Also insofern, es sei denn, dass durch unseren Podcast, also das wieder anders wird. Das kann natürlich sein.
Na? Weißt du, was ich übrigens gerade hier sehe? Neben unserer, wir haben eine sehr schöne 70er-Jahre-Lampe stehen. Wir haben ja aber auch, guck mal, was ist das hier? Das haben die uns reingestellt. Da sind lauter Knöpfe. Ein roter und ein grüner.
Win und Lose.
Steht das da?
Ja.
Pass auf jetzt. Ach, den drücken wir oder drückt ihr den? Wenn es langweilig wird oder was, wann drücken wir den? Theresa.
Na, eindeutig drückt ihr den.
Wir drücken den.
Naja, den roten brauchen wir gar nicht.
Ihr könnt euch auch gegenseitig einen reindrücken.
Ach, aho, oho.
Aha, aha.
Ach ja, guck mal, da reindrücken, das ist ein schönes Wortspiel. Da haben wir nämlich auch vorher überlegt, es gibt ja so Podcasts, die haben ja mal so Rubriken, ne? Wir haben gar keine Rubrik, wir sind noch total
uncool,
glaube ich.
Unbedarft, ja.
Mit unserem Namen Fischern, Fisch ins Netz, keine Ahnung, ins Netz gehen könnte man machen.
Du weißt ja, was Wovereit im Litauischen heißt, übersetzt.
Nee. Also,
da gibt es Wovereite und Wovereite ist kleines Eichhörnchen, ne? Das habe ich gewusst, dass du jetzt anfängst zu grinsen. Ja.
Kleines, du? Wovereit heißt kleines Eichhörnchen.
Ja.
Jetzt, wo du sagst.
Ne?
Okay, komm, lass uns einen Fisch ins Netz gegangen sein. Das heißt, was könnten wir darunter uns vorstellen? Wir erzählen uns jetzt was wir noch nie jemandem gesagt haben.
Was hat noch nie jemand gesagt? Und vor allen Dingen nicht so öffentlich. Ja, na, das wäre natürlich schön.
Du fängst an.
Was ich noch nie gesagt habe. Ja, die Kim Fischer ist eine wunderbare Moderatorin.
Ach, du bist doch blöd.
Eine ganz tolle Sängerin.
Nee, jetzt hör auf, Quatsch.
Doch, nee, stimmt ja, das stimmt ja alles. Win.
Ja, das stimmt. Also ich meine, nein,
stimmt,
hast du den Knopf gedrückt. Ich würde jetzt aber auch noch nichts erzählen, was ich
nicht. Wir müssen ja noch ein bisschen Spannung übrig lassen.
Ja, weil ich will ja auch zu dir nach Hause.
Immer noch?
Ja.
Hat sich noch nicht geändert.
Es gibt eine berühmte Nachspeise, die du allen Damen, vor allem Berlins und über Berlins Grenzen hinaus, kredenzt. Die berühmte
Pavlova. Das ist richtig lecker, aber das kriegt natürlich nicht jede Dame und auch nicht hier alle Gäste. Ich muss ja auch variieren. Ich habe natürlich auch noch ein paar andere Desserts. Aber Pavlova kommt immer gut an. Das ist ja ein Nationalgericht, Nachspeise in Neuseeland und Australien. Und die beiden Länder streiten sich auch darum, wer sie denn erfunden hat. Aber auf jeden Fall ist es sowohl in Australien wie in Neuseeland praktisch auf jeder Speisekarte in den Restaurants als Dessert. In unterschiedlichen Variationen und Abwandlungen, aber ganz, ganz lecker.
Sahne, Baiser, viel Zucker.
Und Sahne natürlich und Früchte.
Und du kochst?
Ich versuche es, ja, und gerne. Also bin dann natürlich kein sehr guter Koch, aber es schmeckt den Leuten, die ich einlade, meistens.
Es ist so ein bisschen, als würde ich dich gerade interviewen, merke ich gerade.
Naja, weil du so wissbegierig bist.
Ja.
Du willst ja auch was von mir erfahren. Deshalb kochst du denn eigentlich gerne?
Mittlerweile ja. Aber ja,
und schmeckt es auch den Gästen?
Manchmal.
Wenn nicht?
Wird was bestellt. Das hat mich davon abgehalten, in den ersten Jahren meines Erwachsenwerdens das wirklich auch zu tun. Ich habe mich nicht getraut, vor anderen zu kochen, weil ich Schiss hatte, dass das nicht schmeckt. Und ich war noch nicht entspannt genug zu sagen, Leute, das ist mir heute echt in die Hose gegangen. Deshalb habe ich mich das nicht getraut. Und dann habe ich mit einem Lafer ab und an mal was zusammen gemacht. Mhm. Johann Lafer.
Ja.
Und wenn der da so über der Pfanne steht und dann so was reinwirft, dann ist das immer so sinnlich. Und das sah alles so einfach aus. Und der weiß halt, wie es geht, aber der macht auch mit nicht so viel Schnickschnack, sondern relativ simpel. Und das habe ich mich dann auch getraut. Und seitdem schmeckt es mir sogar.
Na, siehst du, und den Gästen auch.
Ja.
Na, das ist die Hauptsache.
Aber für wie viel kochst du denn maximal, dass ich mich so drauf einstellen kann, mit wie vielen anderen Menschen ich bei dir am Tisch sitze?
Gesetztes Essen mit 12 Leuten, das kriege ich hin. Und ja, wenn ich eine Party mache oder irgendwie ein Buffet, habe ich schon, als ich noch Zeit hatte, habe ich dann meine Geburtstage, da waren wir schon über 100 und
als
sowas.
Als ich noch Zeit hatte? Sag mal, du bist jetzt Rentner.
Jetzt, ja, jetzt habe ich ja auch wieder Zeit. Ja, jetzt ist es entspannter. Aber ich habe es auch hingekriegt, als ich Regierender war, noch privat zu kochen und so.
Hast du 100 Menschen bei dir zu Hause in der Wohnung gehabt?
Das war vorher, ja.
100 Menschen bei dir in der Wohnung?
Naja, in unserem Haus zu Hause. Wohnung? Nein, das war ja ein Haus zu Hause da, wo ich war, in Lichtenrade noch. Ja, das habe ich noch hingekriegt. Ja, das geht ja auch alles. Ich muss dann natürlich auch wissen, was man macht.
Warte. Respekt.
Dankeschön, aber man muss dann wissen, was man macht. Und das muss man von Zeitmanagement so haben. Das ist ganz wichtig, dass man sich nicht verzettelt. Man kommt zum Schluss immer in Stress, aber irgendwie muss man auch ein Gefühl dafür haben oder die Routine dazu haben, was man machen muss. Und probieren, man kann sich doch auch gar nicht blamieren, das ist doch Quatsch. Natürlich hat man den Anspruch, dass es schmecken soll und allen schmecken soll und so. Aber wenn da was schief geht, dann geht's schief. Das ist eben live.
Ich finde ja, das Hauptsache ist es gemütlich und schön miteinander.
Ja, und wenn es einfache Dinge sind, die man kann, dann soll man es machen. Ja, so einer macht einen Auflauf und der andere macht irgendwas anderes, ist doch völlig egal.
Mhm. Und ist da so auch so die Prominenz bei dir zu Hause?
Na, die wird aber nicht eingeladen, weil sie Prominenz ist, sondern weil es liebe Menschen sind. Also Prominenz alleine reicht nicht.
Hast du auch schon jemanden rausgeschmissen?
Nee.
Also du hast ein gutes Händchen dafür.
Naja, gut, also kann immer mal irgendwas passieren, aber nee, also das kommen nur liebe Menschen.
Lass uns nochmal so ein bisschen tatsächlich nochmal so über Ost und West. Also feierst du das jetzt eigentlich noch? Die Wiedervereinigung, ich meine, es gibt ja Leute, die können es nicht mehr hören und so viele freuen sich immer noch darüber.
Ich freue mich immer noch darüber und bin mir bewusst, dass das natürlich nicht für alle Menschen reibungslos war und dass es immer noch Unterschiede gibt. Aber ich bin auch stolz darauf, was Deutschland geschafft hat und zwar beide. Jeder hat seine eigenen Biografien eingebracht, seine Sozialisation und man hat versucht, das Beste daraus zu machen. So, dass da nicht alles gelungen ist, ist eingeräumt. Aber insgesamt hat das geklappt und das muss man sich ja mal vorstellen, sind jetzt 35 Jahre, ja, da kann nicht alles fein sein, aber es gibt die Unterschiede mittlerweile zwischen den Regionen ja auch, ja, wir haben ja auch Unterschiede in Westdeutschland und vor allen Dingen, ja, es gibt Menschen, die leben gerne in der Stadt, andere leben gerne auf dem Land, manche leben gerne in den Bergen, manche am Meer, ja, das ist ja auch Vielfalt und Unterschiedlichkeit.
Ich bin immer noch so glücklich, dass es so ist, wie es ist.
Recht hast du.
Meine Stiefmutter hätte ich nicht. Mein Stiefvater hätte ich wahrscheinlich auch nicht, weil meine Eltern nur mal im Westen, meine Stiefeltern aus dem Osten. Das hätte sich alles gar nicht so herrlich gefügt, die ich wirklich über alles liebe. Und ich hätte auch den Job gar nicht, die Arbeit gar nicht da. Also, ich meine, ich würde nicht in Leipzig sonst sitzen und wäre da so glücklich, wie ich bin. Und würde die Geschichten hören. Da gab es doch mal vor gar nicht so langer Zeit im ZDF, gab es den Film über Katharina Witt, Kathi, eine Kür, die bleibt, heißt das, glaube ich. Ne? Mhm. Die ist ja dann, nachdem sie ja nun mal Olympia gewonnen hat, ist sie...
Die ist ja nach Amerika gegangen.
Genau, ne? Und kam zurück aus Amerika und wollte es nochmal wissen. Und ist nochmal zu Frau Müller, zu der berühmten Jutta Müller.
Trainerin.
Und hat gesagt, genau, ich will da nochmal antreten, machen Sie das mit mir. Und das ist natürlich ein Spielfilm jetzt gewesen, aber ich glaube, so war das wahrscheinlich auch, dass Jutta Müller gesagt hat, du, nach mir hat hier eigentlich nach der Wende gar kein Hahn mehr gekräht. Und für Katharina war das, glaube ich, ganz wichtig, weil sie sagt, jetzt wollte sie auch gesamtdeutsch für sich ankommen. Mhm. Hast du dir da jemals Gedanken drüber gemacht? Weil wir mussten ja eigentlich nicht viel verändern, ne? Im Westen.
Nee, wir sind in diesem System groß geworden und das war uns vertraut. Wir fanden ja auch nicht alles richtig und schön, aber weitestgehend war das für uns ja Gewohnheit. Ja, und für die Menschen in der ehemaligen DDR war auf einmal alles neu. Und natürlich, der Mensch lernt ja auch schnell oder gewöhnt sich daran. Aber wie gesagt, wir haben gesagt, etliche sind daran gescheitert. Und das muss man auch respektieren und dann auch den Unmut auch respektieren, den die haben. Was ich nicht verstehen kann, ist, wenn Leute, denen es wirklich sehr, sehr gut geht, die ihre Karrieren gemacht haben und alles, jetzt auf einmal sagen, ja, früher war alles besser. Naja, das finde ich nicht.
Du hast vorhin, glaube ich, mich nach einem Lieblingsort gefragt, ne? Aber dann könnten wir ja mal so ein bisschen mein Berlin, dein Berlin. Ich meine, auch wenn wir da in ähnlichen Bezirken groß geworden sind und geboren wurden. Welchen Ort verbindest du zum Beispiel mit dem Mauerfall? Also und jetzt nicht Brandenburger Tor.
Naja, aber das ist es natürlich teilweise. Oder Invalidenstraße, der Übergang. Bei mir in Lichtenrade, da war Kirchener Damm. Das war ja nur ein Übergang für die Mülltransporte und für den Schutt, der darüber gebracht wurde. Und natürlich ging da dann auch der Schlagbaum hoch. Viele sagen ja heute auch, es hätte mehr Mauer stehen bleiben müssen. Also es ist zu wenig erhalten gewesen. Aber man muss sich auch erinnern, keiner wollte diese Mauer mehr sehen. Ja, so deshalb wurde da sehr viel abgerissen, zu Recht. Vielleicht hätte man noch mehr exemplarisch noch ein paar Gedenkorte schaffen sollen. Gibt ja einige. Aber auch den Schrecken dieser Mauer, den kann man ja auch kaum noch dokumentieren. Ja, das ist ja immer das Schwierige. Wie stellt man das Generationen von jungen Menschen vor, die das nicht miterlebt haben? Wie kann man denen klar machen, was so eine Teilung einer Stadt und Umzingelung mit der Mauer eigentlich bedeutet hat?
Stimmt, stimmt. Das ist ja irgendwann, wenn wir uns nicht weiter die Geschichten erzählen, also ich glaube, fühlen kann das ja sowieso schon die Generation, die das gar nicht miterlebt hat, kann das auch nicht fühlen, kann das gar nicht nachvollziehen.
Aber es ist wichtig, es gehört zu unserer DNA dazu. Und es soll ja eine Warnung sein, auch für zukünftige Generationen, nicht wieder neue Mauern aufzubauen. Nicht nur Mauern im physischen Sinne, sondern auch Mauern in den Köpfen.
Ich kann mich noch erinnern, dass ich so die ersten Male, die ich so rübergefahren bin dann, dass mir das alles so groß war und so natürlich unbekannt, aber dass es mir auch irgendwie nicht geheuer war und dass ich gar nicht verstehen konnte, dass das doch aber eigentlich alles jetzt zu uns gehört, dass das doch wirklich alles eins ist, musste ich mir auch für mich erstmal erobern. Und ich glaube, das hat einfach die Zeit gebraucht und umgekehrt von Ost nach West, glaube ich, war das umso intensiver auch, sich daran neu zu gewöhnen.
Naja, das sind ja vor allen Dingen auch die Orte, die ganz nah an der Grenze oder an der Mauer waren. Also beispielsweise im Nachbarort von Lichtenrade ist Marlow. Mhm. Ja, da wohnten auch Verwandte von uns. Aber wenn du die besuchen wolltest, dann musstest du erstmal über Friedrichstraße oder so fahren und dann ganz rundrum, obwohl du da vielleicht 500 Meter gehabt hättest. Ja, so, das war natürlich dann alles anders. Das war toll. Ja, so, und dann hat man auch entdeckt, was so direkt in der Nachbarschaft an Landschaft da ist, an Einrichtungen, an Seen. Ja. Ja, an Freizeitmöglichkeiten, die alle nicht da waren.
Also ich finde auch, es ist irgendwie immer noch eine Zeit zum Feiern. Sollte man auch machen. Und ich bin glücklich und dankbar. Das ist
35 Jahre.
Ja.
Ja.
Ich hoffe ja immer noch, dass es besser wird. Ich glaube aber, wie in allen Ehen, ist es wahrscheinlich ein Berg- und Talfahrt. Aber wie ist denn hier so unsere Ehe? Wie läuft denn unsere Ehe gerade so?
Naja, wir sind ja sowieso im Honeymoon, also das wäre ja nur komisch, ja, hier zweite Mal, na, da werden wir uns doch nur hier weiterentwickeln.
Ja, manchmal ist ja so ein Aufwachen, so ein, oh Gott, hattest du das auch schon?
Nö.
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 Wirklich nicht?
Na, warum denn auch? Also ich sag mal, das läuft doch.
Ach so, mit uns?
Naja, na, ja, worüber reden wir
ja,
denn?
Ja, 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 ich dachte, dass du das vielleicht schon mal erlebt hast, sowas.
Win-Situation hier, guck mal.
Hat dir das gerade jemand gesagt?
Es wurde mir geflüstert und also wenn das von außen kommt, dann stimmt das auch. Nein, das ist doch, ja, das ist in Ordnung, das macht doch Spaß. Und ich hoffe natürlich, dass es unseren Hörerinnen und Hörern auch Spaß macht. Und wir weisen ja auch immer darauf hin, dass man uns auch erreichen kann. Ne?
Ja, genau. Also ihr könnt uns nach wie vor gerne schreiben. Da sind schon echt viele dabei. Das freut mich total. Die werden wir uns mal ein bisschen genauer anschauen und dann auch echt mal mit in die Sendung nehmen. Schreibt uns, worüber wir reden sollen. Stellt uns Fragen. Ihr könnt uns schreiben an kim-und-klaus@rbb888.de zum Beispiel. Dann kann man uns auch ständig, rund um die Uhr, wann immer man will.
Wann immer man will, das ist ja das Schöne am Podcast. Da muss man nicht auf eine Minute eine Sendung abwarten und dann ist sie weg. Nein, Podcast kann man immer hören.
Hörst du eigentlich Podcast?
Ab und zu. Also ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt sagt, also jetzt ist meine Podcast-Time von 8 bis 10 Uhr oder so. Aber wenn ich Hinweise habe, dass das interessant sein könnte, dann mache ich das.
Ich habe mir ja gerade die Zähne machen müssen, ne? Oben und unten.
Man sieht es nicht, Frau Fischer. Also man sieht es nicht.
Wie das klingt. Also hier lange Schleifen, eine Abteilung, dann nochmal 4 Stunden. Alles war, naja, mag man nicht so sehr gerne. Und dann bin ich mit meiner Kuscheldecke und mit meinem Kopfhörer und habe da gelegen und habe wirklich Kaulitz und Kaulitz gehört, den Podcast.
Beim Zahnarzt.
Beim Zahnarzt. Und ich schwöre
dir. Was war schmerzvoller?
Nein, es war überhaupt nicht schmerzvoll. Ich habe sogar zwischendurch gelacht. Das war echt schön. Also das war
also ohne Lachgas ging es auch, ja.
So, und ich höre ja auch Podcasts so beim auf dem Laufband zum Beispiel.
Naja.
Gehst du eigentlich, machst du Sport? Ich dich ja noch ein bisschen weiter.
Naja, Sport. Also ich versuche Golf zu spielen und sehr gerne. Nach Möglichkeit 2 bis 3 Mal die Woche. Also das beschäftigt mich ganz gut und ist in der freien Natur und man läuft viel, so 10 Kilometer und man konzentriert sich auf diesen Ball und das ist für mich ein sehr schöner Ausgleichssport. Bin auch noch im Fitnessclub, aber da bin ich selten zu sehen. Naja, also ein bisschen was mache ich immer.
Also gut, aber auf dem Golfplatz hörst du ja keinen Podcast.
Nee, könnte man aber auch machen. Wenn man alleine spielt, dann geht das auch.
Also in der ARD Audiothek und überall da, wo man Podcast hören kann. Ich habe heute wieder ein bisschen mehr von dir gelernt.
Ich auch.
Oder kennengelernt.
Ich auch.
Von dir lerne ich auch, aber ich habe auch ein bisschen von dir was kennengelernt.
Ich sehe dich ja jetzt mit ganz anderen Augen. Also seitdem ich weiß, dass da jetzt die Zähne viel schöner sind als vorher, waren die so, war nicht so schlimm.
Merkst du selber gerade, ne? Der Satz führt einfach ins Nichts.
Ist heiß, ne? Aber dafür strahlt sie jetzt. Ich sehe es alles. Gelungen.
Es war schön mit dir.
Tschüss.
Tschüss.
Kim und Klaus. Mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Idee Kim Fischer. Ein Podcast von RBB 888, produziert von Flow Media Company GmbH. Executive Producer RBB 888, Momo Faltelhauser. Executive Producer Flow, Sabrina Andorfer. Redaktion RBB 888, Michael Handel. Projektleitung Flow, Sabrina Andorfer, Eva Hoos. Audioproducer Flow, Theresa Sickert. Redaktion Flow, Kim Fischer und Lukas Weil. Produktionsleitung RBB 888, Matthias Wolf. Produktionsleitung Flow, Tim Giese. Postproduktion Flow, Lorenz Schuster. Sounddesign RBB 888, Kevin Kastens. Sprecher RBB 888, Uwe Wassermann.
Ich bin so excited, aber die Großtrappen werden viel zu wenig beachtet. Einer der schwersten flugfähigen Vögel und die wohnen bei uns um die Ecke. Ja, emotional. Weird, weird Animals.
Euer neuer Lieblingspodcast Weird Animals.
Komische, witzige, weirde Tiergeschichten.
Jede Woche in der ARD Audiothek mit uns. Mein Name ist Rob Binger, schnellgerüge Planfluencer. Zusammen mit...
Mein Name ist Theresa Hosser, Kabarettistin und Tierärztin. Sind die Kalikokrebse eigentlich Militärkrebse von Amerika eingeführt?
Ja, die wurden damals eingeführt, nach der Wende, aber die sollten den Osten schwächen. Ja, tatsächlich.